Ja, guten Abend, liebe Essener und Teilnehmer hier dieser Protestkundgebung. Ich heiße Christian Link, wie gesagt, selber schon 35 Jahre im Bergbau tätig. Die Besonderheit bei mir ist, dass ich eben ein Anfahrverbot bekommen habe durch die Ruhrkohle AG. Ich habe das jetzt das Thema nicht jetzt sagen wir mal erfunden oder neu entdeckt. Also da gibt es das Thema schon seit den 80er Jahren, ne? Da wo es Minister Stein in Dortmund wollten sie ja da auch eine Giftmülldeponie draus machen und das ist am Widerstand der Bevölkerung und der Bergleute gescheitert damals. Ne? Das war also schon mal die erste Auseinandersetzung der Frage. Dann ging es auch gar nicht so lang hier, so gar nicht so weit her hier, Zollverein, sollte ja auch eine Giftmülldeponie werden. Das haben die Kumpels auch verhindert. Ne? Das ist jetzt Weltkulturerbe, jetzt tun sich die Politiker alle hier den Orden an die Brust, was sie Verdienst an der Bevölkerung getan haben. Nee, die Kumpels haben das, dass das Ding noch steht. Ne? Ja, ich möchte jetzt erstmal, bevor ich jetzt in die Thematik Giftmüll einsteige, wir müssen das Ganze, die ganze Umweltproblematik, also viel weitreichender in Blick nehmen und nicht jetzt nur einengen hier auf den Giftmüll, obwohl das eigentlich schon schlimm genug ist. Ne? Also unsere Meinung ist ja so, also wir befinden uns hier, wenn man jetzt die Weltlage im Auge hat, in einem fortschreitenden Übergang in eine globale Umweltkatastrophe. Ne? Und da haben wir natürlich hier jetzt lokal natürlich noch die Problematik mit dem Giftmüll, wo die Sache sozusagen noch verschlimmert. Und ich sag, man muss auch sagen, allgemein zum Bergbau, der spielt da keine unwesentliche Rolle, ne? Weil Bergbau wird nicht nur hier in Deutschland betrieben, sondern weltweit. Und das Problem ist immer dann, wenn der Bergbau aufhört oder wenn sie aufhören zu fördern, wird regelrecht verbrannte Erde hinterlassen. Ne? Also nicht nur in Bezug auf die Umwelt, sondern auch die Leute, ne? Also die Arbeitsplätze sind weg, die Ausbildungsplätze sind weg. Die Wohnungen, wo man den Kumpels für billig Geld gegeben hat, weil man die Kumpels ja nicht mehr braucht, da werden dann die Zechensiedlungen privatisiert oder die Leute müssen das selber kaufen. Ne? Oder eben die ganzen Schäden hier an öffentlichen Gebäuden. Ne? Wir haben bei uns zum Beispiel in Gelsenkirchen gerade hier mit unsere Bäderprobleme, wo jetzt rausgekommen ist, dass die Ruhrkohle mal da unter der Hand der Stadtverwaltung Geld gegeben hat. Ist aber nie offiziell gewesen. Die Gelder wurden auch nie verwendet zur Renovierung. Ne? Ruhrkohle will sich jetzt verabschieden, die Schäden sind da und ja, was ist jetzt? Und dann natürlich, was gerade auch hier im Ruhrgebiet Problem ist mit den Flächenversiegelungen von kontaminierten Böden. Ne? Also sprich die ganzen alten Kokereistandorte. Ne? Teilweise hat die Ruhrkohle es ganz elegant gelöst, da haben sie ihre Abraumhalten einfach über die alten Kokereien, wie auf Hugo, aber gibt es auch andere Beispiele, einfach drüber gekippt. Oder in Gelsenkirchen haben wir auch den Buga-Park, da sind das so schöne Pyramiden. Ne? Da wurde also einfach die kontaminierte Erde schön aufgehäuft, Plane drüber, bisschen Erde. Ne? Also das sind alles so Probleme, womit wir zu tun haben. Ne? Also es geht hier nicht nur jetzt um Giftmüll rein, ne? Sondern man sieht schon, hier ist die soziale Frage und Umweltfrage immer direkt miteinander berührt. Ne? Und da bin ich ja auch ein Vertreter von, ne? Dass man das immer im Auge haben muss. Das sind also zwei Seiten einer Medaille. Das kann man nicht voneinander trennen, ne? Weil dann gelingt ihnen nämlich genau das hier, die Leute auseinander zu dividieren. Ne? Das sind dann die Bergleute, das sind dann die Dreckspatzen, ne? Und die anderen, das sind die Umweltkämpfer. Ne? Und teilweise gelingt es auch, ne? Also wenn man sich da nicht richtig in die Thematik begibt. Aber es wird mehr und mehr, dass die Leute einen eigenen Kopf anfangen zu gebrauchen, ne? Und diese Spaltung auch überwinden und sich das nicht einreden lassen, wenn ich mich für Umwelt einsetze, dass ich mich dann gegen meinen Arbeitsplatz ausspreche, ne? Und umgekehrt. Ne? Ja, die Besonderheit, der Bergbau wird nicht nur in Deutschland, sondern weltweit gern als Müllkippe genutzt. Ne? Wir haben also zum Beispiel hier in Deutschland den Gesamtbergbau, also das ist auch dann Kali und Salz, über 8 Millionen Tonnen Müll, wo inzwischen verklappt worden ist unter Tage. Ne? Also Kali, Salz, da ist es sogar noch viel problematischer. Ne? Also da ist ja alles drin, was man sich vorstellen kann. Und ich meine, das kriegen die ja alle gut bezahlt. Mein laut Gesetz darf ja eigentlich gar kein oder Berg fremde Stoffe nach Untertage verbracht werden. Ne? Aber da haben die damals einen Trick angewandt, oder was heißt Trick? Sie mussten was machen, weil da war gerade auch hier im Ruhrgebiet ziemlich viel Aufruhr gegen die ganzen Halten. Ne? Also die haben das gar nicht mehr politisch durchsetzen können hier mit ihrer Haltenbewirtschaftung, dass man da immer wieder neue Halten aufmacht. Da sind sie auf den Trick gekommen mit der SPD, der Matthiesen damals, eben den Müll als Wertstoff zu deklarieren. Ne? Und Wertstoff wird wieder ganz anders behandelt. Das sind andere Gesetzgebungen, andere Grenzwerte. auf der einen Seite haben sie ihren Müll losgekriegt und auf der anderen Seite, zum Beispiel wie hier die Ruhrkohle als Zechenbetreiber, hat dann so zwischen 500 und 800 D-Mark pro Tonne bekommen und haben gleichzeitig sozusagen noch Bergematerial gehabt, womit sie ihre Hohlräume mit verfüllen konnten. Ne? Hauptbestandteil davon ist hier die Kraftwerksasche, ne, die ja dann in Plempe umgewandelt war, wie so Beton, so eine flüssige Masse und wurde danach unter Tage verbracht. Ne. Also wir sprechen hier allein bei der Ruhrkohle von 1,6 Millionen Tonnen Sondermüll, davon 600.000 hochgiftigen Müll. Ne. Und jetzt ist natürlich die Problematik, die wollen ja dieses Jahr den Bergbau hier endgültig liquidieren. Jedenfalls in der Form, so wie er jetzt betrieben wird. Wenn man sich die Weltlage anguckt, wird sie das noch zeigen, ob sie nicht doch wieder sagen, oh, wir müssen doch wieder an die Kohle dran, weil wir nicht mehr international drankommen. Selbst der Tönnies, RAK-Vorstandsvorsitzender oder jetzt auch Stiftungsvorsitzender, sagt das selber, es ist falsch. Ne? Aber jetzt nicht aus soziale oder Umweltgründe, ne? Sondern weil er eben auch die Welt da schon eine andere Einschätzung hat, ne? Dass hier sich das alles zuspitzt, ne? Die Länder schotten sich jetzt immer wieder mehr ab, ne? Der Trump fängt mit jedem hier den Wirtschaftskrieg an, ne? Und dann ist natürlich die Frage, wir haben hier zum Beispiel in Thüringen, Sachsen werden wieder, die ganzen Erzzechen sind sie dabei, ne? Wolfram, Nickel und was weiß ich, was da schon über Jahrhunderte gefördert worden ist, machen die jetzt wieder auf, ne? Das ist also eine ganz interessante Entwicklung und auch, sagen wir mal, in anderen Produktionsstätten, Werke, ne, wo eigentlich bis vor kurzem noch die Stilllegung hier anstand, ne, fangen sie auf einmal an, die Pläne wieder zurückzunehmen und produzieren doch weiter. Ne. Das muss ja irgendwie, die machen das ja nicht, weil sie die Leute das soziale Ader entdeckt haben und sagen, oh, die Armen, da müssen wir Arbeit finden. Ne. Die müssen weiter an die Rohstoffe drankommen. Das heißt also, dass sie auch immer mehr jetzt, wenn die Weltentwicklung so weitergeht, ja, gezwungen sind, selber wieder hier, was hier im Land ist, auf alle Fälle zu erschließen. Wir haben ja zum Beispiel hier das Donaufeld, Bergwerk Ost, also Hamm da hinten. Dieses Feld wurde schon damals, also wo noch gefördert wurde, Bergwerk Ost, komplett erschlossen. Also das ist schon fertig. Der Schacht steht auch schon, der ist zwar verfüllt, ne, da ist ein Pfropfen drin, ist also auch gar kein Problem, das aufzumachen. Bisher hat man immer so gesagt, man braucht 10 Jahre um eine Grube, bis die dann die erste Kohle fördert. Ich meine, das ist jetzt durch die Technik schon alles ein bisschen schneller. Aber ich will nur damit sagen, die haben schon den Zugriff drauf. Ne? Man muss natürlich jetzt auf der anderen Seite sagen, wir als Kumpel Verauf, die Kohle, wir sind entschiedene Gegner, dass man die zum Verbrennen fördert. Ne? Kohle ist ein Grundstoff, ne? Das ist eigentlich, ja, eigentlich fürs Leben, sag ich mal. Ne? Das taucht überall auf. Die Erde hat Millionen Jahre gebraucht, um diesen Kohlenstoff zu binden, ne? Dass wir hier überhaupt leben können. Und der Kapitalismus hat es jetzt innerhalb von 200 Jahren geschafft, eigentlich so viel Kohlenstoff wieder freizusetzen, dass eigentlich unsere Lebensgrundlage hier schon wieder sehr berührt ist. Ne? Ich meine, jetzt haben wir gerade ein bisschen angenehm, ne? Aber wenn ich noch an die letzten Wochen denke, dann würden wir jetzt hier zerfließen. Ne? Also die Wetterkapriolen, das ist ja schon nicht mehr normal. Ne? Und man kriegt das jetzt langsam auch hier in Deutschland. Bisher hat man das immer so aus anderen Ländern gesehen, Überschwemmungen und was weiß ich nicht alles. Aber man kriegt die Auswirkungen hier selber immer mehr zu spüren. Ja, ich schweife ab, oder? Nein. Also ich wollte eben einfach erstmal so die Zusammenhänge hier mal erörtern, ne? Weil da denkt man ja so automatisch nicht sofort dran, ne? Wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Wie gesagt, wir haben hier so die giftigsten Stoffe, die es eigentlich nur gibt. Man redet auch von dem dreckigen Dutzend. Das sind eigentlich auch synthetische Stoffe. Ne? Also die bauen sie nicht in der Natur ab, wie PCB, ne? Die Dioxine, Furane. Ne? Das ist ja nichts Natürliches, sondern wurde künstlich hergestellt. Und jetzt will die Ruhrkohle AG eben das Wasser ansteigen lassen. Und ich hatte eben dann 2013, obwohl die Diskussion schon länger gibt, aber ich habe den Zusammenhang dargestellt, und zwar als Bergmann, nicht als Wissenschaftler oder Politiker oder was weiß ich, welche Leute sich da schon drüber ausgelassen haben. Und das ist natürlich immer gefährlich, ne? Sag mal, weil wenn die Arbeiter sich in die Umweltpolitik selber einmischen und sich nicht mehr auseinander dividieren lassen zur Umweltbewegung, dann wird die ganze Sache für die Kapitalisten gefährlich. Und die haben sich das auch eine Zeit lang angeguckt. Wir haben schöne Veranstaltungen gemacht. Ne? Die größte war dann auch noch mit an der Hochschule in Recklinghausen, wo die junge Dame damals auch als Studentin damals noch mitorganisiert hat. Ne? Und danach kam dann das Anfahrverbot. Also die hatten dann, das hat sich immer breiter entwickelt, kam immer mehr Radio, Fernsehen. Ne? Und der Vorwurf an mich war eben, dass ich die Unwahrheit sage und Ängste in der Bevölkerung schüre. Ne?
Aber wie gesagt, alles, was ich sage, das kann man, ist alles dokumentiert, kann man selber nachlesen. Das Einzige, was ich eben mache, ist die Zusammenhänge versucht darzustellen. Die liest man nämlich nicht überall so. Ne? Ja. Ja, und ich meine, es ist natürlich so, hier ist natürlich, legt man sich mit einem mächtigen Gegner an. Ne? Die Ruhrkohle AG ist ja ein Riesenkonzern. Ne? Die waren ja mal die Nummer 2 als Kohleproduzent und auch Händler. Ne? Den, aber davon haben sie sich verabschiedet, weil hier ist eigentlich immer nur interessant, wer an der ersten Stelle ist und wo dann sozusagen auch die Preise diktiert. Ne? Da hätten sie noch ein bisschen Geld investieren müssen, das haben sie nicht gemacht. Sie haben dann den Mischkonzern hier aufgebaut, hier Evonik. Ne? Weil sie ja immer sagen, die Kohle, da würden sie nur Verlust machen, wird kein Geld machen. Aber man fragt sich, wo kommt das Geld her, wo sie sich da hier so einen Konzern aufgebaut haben. Ne? Oder die schönen neuen Gebäude jetzt hier auf Zollverein, ne? Das kostet ja alles was. Ne? Ich meine, ich würde mich nicht wundern, wenn das so über Kulturgeschichten sogar noch gefördert wird. Ne? Ja. Jedenfalls, wir haben es ja einer, mit der einen Seite mit einem Konzern zu tun, der sich das nicht mehr angeguckt hat und hat dann natürlich auch seine Verbindung, gerade die Ruhrkohle AG ist mit der SPD sehr verfilzt. Ne? Wenn man sich den Müller anguckt, der war Wirtschaftsminister unter dem Schröder, der hat ja sozusagen den Auslauf des Bergbaus politisch ja, vorbereitet, also die ganze Gesetzgebung, wie das finanziert werden soll. Und wo dann das alles stand, ist er dann als RAG-Vorstandsvorsitzender hat er dann sozusagen ist er in die Umsetzung übergegangen. Ne? Und so sieht man ja auch immer, wenn die Politiker in irgendwelche Konzerne gehen, das wechselt immer. Ne? Aber da sieht man, wie das alles Hand in Hand spielt, ne? Von wegen unabhängig und dem Wähler verpflichtet. Ne? Das ist also ein großer Lug und Trug. Und ich habe es ja dann auch im Leibe, ich meine, ich hatte es selbst sogar von einem CDU Landesvertreter Unterstützung bekommen, was heißt Unterstützung, aber er ist zu mir gekommen, hat mich besucht zu Hause, ne? Und er hat mir dann gleich gesagt, pass auf, Herr Link, Sie werden jetzt zu Lande, zu Luft und zu Wasser verfolgt von der Ruhrkohle AG, ne? Also das ist jetzt O-Ton von ihm, ne? Weil, und das ist so, ne? Ich meine, ich sollte ja damals von meiner Firma, ich bin ja nicht direkt bei der Ruhrkohle angestellt, sondern bei Daimann Hania, Subunternehmen, die sind auch über 130 Jahre, gibt es sie schon im Bergbau. Und die wollten mir damals eine Abmahnung schreiben, mich nach Russland verlegen. Ne? Also da hat man sich eigentlich so an früher erinnert, ans Zarenreich, ne? Wo dann die Unliebsamen, die wurden dann die Verbannung geschickt. Ne? Deswegen, das ist immer hier, meint man immer, hier ist alles so toll und demokratisch. Ne? Aber wenn man dann mal an die Grundfesten kratzt und rüttelt, ne? Dann merkt man ganz schnell, da lassen die ihre demokratische Fratze fallen und zeigen dann ihr wahres Gesicht. Ne? Ja, ich meine, hier im Ruhrgebiet ist trotzdem, sagen wir mal, es wurde eine Zeit lang berichtet, aber dann hat man richtig gemerkt, dass da von der Presse her auch richtig ein Deckel drauf gemacht worden ist. Ne? Es ist zum Beispiel, manchmal rufen bei mir noch Pressevertreter an und wollen dann was wissen und was ich fordere. Ne? Und ich sage dann natürlich immer als allererstes, ja, das Anfahrverbot muss weg. Ja, Herr Link, das wollen wir ja, wir wollten eigentlich so allgemein über Giftmüll nur berichten und so, aber das war dann schon zu heiß. Ne? Das ist, weil dann legt man sich ja gleich wieder mit der Ruhrkohle an. Es ist auch interessant, überall, wo der Tönnies auftritt, ne, weil wir sind ja, uns gibt es ja auch überall, ne, da wird er dann auch immer auf das Anfahrverbot angesprochen. Ne, das ist ihm dann immer sehr unangenehm. Und da ist aber interessant, er vertritt das nicht mehr so offen. Ne, da spricht er, ja, der Herr Link, der arbeitet ja nicht bei der Ruhrkohle AG und das wäre eine Sache von seiner Firma. Ne, also der traut sich das gar nicht mehr so in der Öffentlichkeit zu vertreten. Aber in der Praxis tun sie es trotzdem nach wie vor. Betreiben. Ich habe auch hier unseren IGBCE-Vorsitzenden Vassiladis am 1. Mai angesprochen, ne? Und er hat dann gleich gesagt, ja, Herr Link, ich dachte, das wäre erledigt, aber schreiben Sie mir mal eine Mail, ne? Habe ich dann auch gemacht, ne? Und habe eben halt auch auf die demokratischen Rechte, weil ich bin ja auch Betriebsrat und wir haben auch Leute auf der Zeche am Arbeiten, ne? Die darf ich gar nicht befahren, ne? Also, da werden auch demokratische Gewerkschaftsrechte eingeschränkt, ne? Und dann versteigt sich eben dieser Vassiladis, weil man muss wissen, er ist selber im Aufsichtsrat der Ruhrkohle AG, dazu zu sagen, ja, Herr Link, Meinungsäußerung ist ein hohes demokratisches Recht, aber die Ruhrkohle hat eben glaubhaft versichert, dass das Verhältnis so zerrüttet wäre, dass ich eben nicht mehr bei der Ruhrkohle arbeiten darf. Ne? Und ich meine, ich habe das jetzt natürlich als Thema auch bei uns im Betriebsrat Körper gemacht und habe den Auftrag bekommen, jetzt als Betriebsratskörper ihm zu antworten, weil die waren da alle sehr entrüstet drüber, ne? Weil er schon so gesehen wird, er ist ja eigentlich der oberste Gewerkschaftsvertreter von uns IGWC-Mitgliedern, ne? Und dass er sich da nicht vor uns hinstellt, ne? Und da nicht die Interessen der Leute, sondern die Interessen der Ruhrkohle verteidigt, ne? Da sieht man, da ist ein riesen Kungelmungel, sage ich mal, ne? Und das kann man eben nur durchbrechen, indem einmal hier natürlich Informationen, so wie hier die Veranstaltung, aber dass auch ein aktiver Widerstand geleistet wird. Am weitesten sind da die Saarländer, ne? Muss man echt mal sagen. Die sind ja eigentlich nicht immer so an vorderster Linie, aber in der Frage ist dann eine richtige Volksbewegung entstanden, ne? Über alle Partei-Weltanschauungen hinweg. Ne? Also das ist auch die Stärke von dem Widerstand, ne? Dass die mal die Sachen, die einen trennen, dass man die beiseite getan hat und sich in der Frage einig ist, diese Flutung darf nicht stattfinden. Ne? Weil im Saarland ist es ja noch extremer, da wollen sie am Ende sozusagen, dass das Wasser aus dem Berg rausläuft und direkt in die Saar. Ne? Obwohl da ja nachgewiesenerweise bis 300- bis 400-fache PCB-Gehalt schon gemessen worden ist. Ne? Ja. Ich meine, so, ich könnte jetzt noch hier so viel erzählen, ich höre jetzt mal auf, ne, und übergebe jetzt an Günther. Glück auf.
Ja, vielen Dank, Christian Link. Insofern, was wir jetzt heute jetzt gerade auch gehört haben vom Christian und wie mit solchen Leuten umgegangen wird aus dem Bergbau, die das öffentlich bekannt machen, was hier für Umweltverbrechen stattfinden von der Ruhrkohle AG, ist es genau richtig, dass die Umweltgewerkschaft Essen hier heute eingeladen hat zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung. Essen ist ja auch die Stadt mit dem Sitz der Rack-Stiftung. Insofern sind wir hier schon am richtigen Platz auch. Und nochmal herzlich willkommen, schönes Glück auf, liebe Essenerinnen, liebe Essener. Hier ist von der Umweltgewerkschaft Essen, findet eine Protestveranstaltung statt. Und zwar ein Protest gegen die Stilllegung der Zechen und gegen die Flutung des Bergbaus, der Zechenstollen, wo der Giftmüll unter Tage gelagert ist. Wir machen hier eine Diskussionsrunde, es kann sich jeder daran beteiligen. Nutzen Sie die Gelegenheit, informieren Sie sich hier auch, tragen Sie mit dazu bei, dass es weiter bekannt gemacht wird. Und es werden auch Protestunterschriften gesammelt gegen die Stilllegung der Zechen und gegen Fracking, gegen Giftmüll unter Tage. Und man kann sich auch gleich hier mit den Leuten kurz schließen, um weiter in Kontakt zu bleiben. Jetzt wird unser zweiter Gast oder Teilnehmer jetzt auch als Referent hier auch noch ein erstes Eingangsstatement geben, der Günther Belker, ebenfalls im Bergbau seit 35 Jahren tätig und vor allem auch ein Kenner der PCB-Materie und wie damit umgegangen wird im Bergbau. Günther, du hast jetzt das Wort, musst dich natürlich nicht nur auf die Frage dann reduzieren dann.